Radio Osttirol Sonntagscocktail.
Es ist wieder kurz nach 12, meine Damen und Herren. Ich darf Sie wieder recht herzlich begrüßen zu unserem Radio Osttirol Sonntagscocktail. Heute am ersten Adventssonntag und ich habe heute eingeladen den Eduard Hinterholzer aus Lienz. Lieber Eduard, du bist ja heute schon das zweite Mal bei mir. Herzlich willkommen wieder bei Radio Osttirol.
Danke, Robert. Und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen fröhlichen und gesunden Sonntag.
Ja, fein. Ja, wie gesagt, der Eduard war schon einmal vor 5 Jahren bei mir in der Sendung. Damals haben wir über sein Buch gesprochen, welches vom UN-Einsatz auf der Insel der Liebe handelt. Gemeint ist dabei die Insel Zypern. Inzwischen gibt es ein weiteres Buch mit dem Titel Schonungslos ehrlich, ein Leben am Limit. Diese Ausgabe gibt es seit einigen Tagen im Verlag des Osttiroler Boten. Eduard Hinterholzer beschreibt in diesem Buch viele Stationen in seinem Leben, sowohl beruflich beim Bundesheer oder als Fahrlehrer, aber auch private Begebenheiten, die sich in seinem bisherigen Leben zugetragen haben. Situationen, die man sich eher nicht wünscht, aber auch solche, die zum Schmunzeln anregen. Wir werden heute in dieser Sendung darüber reden. Der Edi wird uns die ein oder andere Geschichte erzählen. Wir beide, Eduard Hinterholzer und ich, Robert Wieser, wir freuen uns, wenn Sie wieder unsere Gäste sind. Wir begrüßen Sie recht herzlich und wünschen eine schöne Mittagsstunde am ersten Adventssonntag.
Sie war dort am Fluss zwischen Zeit und Raum und im Sternenmeer sucht sie ihren Traum.
An das fremde Land hat sie so geglaubt,
doch sie hat dem Glanz der neuen Welt allzu viel vertraut. Hast du sie gesehen, dort am Ufer stehen, Sandy River? Spiel für sie dein Lied, das mit leisen Wellen zieht. Bring den Augenblick und den Traum zurück, Sandy River. Dann wird Sehnsucht ein neuer Anfang sein. Nur ein Schatten hält ihre Seele fest, doch da ist ein Ziel, das sie glauben lässt.
Irgendwo tausend Träume weit
und er holt ihr Herz für alle Zeit aus der Einsamkeit. Hast du sie gesehen, dort am Ufer stehen, Sandy River? Spiel für sie dein Lied, das mit leisen Wellen zieht. Sehnsucht, wie ein neuer Anfang sein. Bring den Augenblick und den Traum zurück, Sandy River. Dann wird Sehnsucht, wie ein neuer Anfang sein.
Ja, Edi, ich darf auch dich bitten am Anfang, dass du dir ein bisschen vorstellst, unseren zahlreichen Hörerinnen und Hörern. In kurzen Worten, wir kennen dich ja, oder viele kennen dich, aber einige natürlich nicht. Ich sage einmal, du bist aufgewachsen in Dölsach, glaube ich, gell?
Ja, ich bin in Dölsach aufgewachsen, im Wächterheißel, gleich nach dem Bahnhof oben. Und die Volksschule habe ich auch in Dölsach besucht, bis 1965, wo das Hochwasser gekommen ist. Und seitdem sind wir ausgeflogen worden. Und nachher bin ich also Zwischenstationen bei Mattersberger in Gürtschach und nachher bin ich aufgekommen zu meiner Schwester 1966 in die Volksschule Thurn, habe ich weitergemacht bis zum Schluss. Und ich war eher so ein bisschen ein schlechterer Schüler, nicht gar so gut aufgepasst. Aber bei der Abschlussklasse hat noch der Lehrer gesagt, was für mich enttäuschend war, aus dir wird eh nichts. Ich habe wahrscheinlich deswegen einen Stöß gebraucht, wo mir nachher die Birne aufgegangen ist und habe nachher den polytechnischen Lehrgang mit Auszeichnung abgeschlossen und somit hatte ich eigentlich also einen Stöß gebraucht dazu.
Ja, ist schon klar. Eine kurze Frage zwischendurch hätte ich noch. Das Wächterhäusl, ist das ein richtiges Haus gewesen, wo man Zimmer gehabt hat und WC und Dusche und alles und Küchel und so weiter für die Familie oder wie?
Nein, das hat der Tate an Zubau gebaut, weil das sind so wie die Wächterhäusl, er war ja Streckenbegeher.
Ja.
Das heißt, überall auf den Stationen bei der Eisenbahn haben sie so eine Steinhäuser gebaut, die Eisenbahn, und da ist also nichts gewesen, als wie ein Küchel und ein Zimmer. Mhm. Und der Tate hat einen Zubau gemacht und seitdem ist dann erst die Badewanne und das aus einer gekommen und nur ein Zimmerle. Sonst war da eigentlich nichts.
Ja, ja. Und dann wolltest du Mechaniker lernen, aber der Papa hat dann, glaube ich, gesagt, du sollst eher Schlosser werden, oder wie?
Ja, der Tate hat keinen Mechaniker-Master gefunden, der was mich genommen hat. Es waren ja selbst nicht so viele Mechanikerwerkstätten. Und dann hat der Tate gesagt, pass auf, der Anton hat beim Rohrer Schlosser gelernt, du wirst auch Schlosser. Mhm. Und somit, kurzer Rede, kurzer Sinn, Folgen hat es geheißen. Und dann habe ich mit Schlosser werden, Bauermaschinenschlosser.
So war es halt früher, gell? Ist eh klar, ja. Und dann bist du zum Bundesheer gekommen und das hat dich ein bisschen inspiriert, dort dabei zu bleiben, glaube ich, ne?
Ja, es war eigentlich bei der Gesellenzeit, zum Schluss, bei der Abschluss, steht eh im Buch drinnen, war ein bisschen ein negatives Erlebnis. Und dann habe ich gesagt, also Bauermaschinenschlosser bleibe ich sicherlich nicht. Und dann bin ich also im Mai fertig gemacht und im Juni bin ich in St. Johann in Tirol draußen eingeruckt und bin nachher beim Bundesheer eigentlich geblieben.
Ja, ja, eine lange Zeit, gell?
Ja.
Ja. Du bist, glaube ich, verheiratet, oder?
Ich bin verheiratet mit der Christa, habe also zwei tüchtige Söhne, die auch verheiratet sind. Und mit zwei super Schwiegertöchtern, was nicht alle oft einmal haben.
Ja.
Und zwei ganz nette Enkelkinder, tüchtig in der Schule, die Selina und der Fabian.
Ja, fein, fein. Und musikalisch bist du natürlich auch, weil du warst ja auch lange Zeit beim AGV Edelweiß, sogar als Chorleiter, ne?
Ja, es hat sich die Zeit ergeben. Ich bin Gerstmeier Hansel, der hat gesagt, pass auf, wir brauchen einen tüchtigen Menschen. Und dann bin ich eigentlich da zu den Chor dazugekommen, in dem Buch stehen eh die anderen Chöre, wo ich gewesen bin. Und dann habe ich also in St. Martin bei Graz die Chorleiterausbildung gemacht und habe also von 1984 bis 1986 sind wir dann umeinander gegangen, in ganz Österreich. Wir waren ja 25 bis 30 Sängerinnen und Sänger, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Ja.
Super Solostimmen, ich weine, Pepe, Elsa, die Lubla Safrida und in Emil Meschnick, die Hirschmeier Romane, da sind ein ganzer Haufen gewesen, wo es also super Sängerinnen gewesen sind. War einfach eine schöne Zeit.
Ja, fein, jetzt haben wir schon einiges Privates erfahren, jetzt machen wir eine kurze Pause und dann reden wir ein bisschen ein paar Geschichten an, die du in deinem Buch beschreibst.
Bei dir alle Liebe, die sie sonst nie mehr einsam wäre, denn was auch kommt, das glaube mir. Alle Liebe dieser Erde findest du allein bei mir. Alle Liebe dieser Erde will dafür auch ich von dir. Wenn der Abend kommt, werden Träume wach und die Nacht, sie zündet tausend Lichter an. Bin ich auch fern von dir, schau zum Himmel auf. Jeder Stern sagt dir, du sollst nicht traurig sein. Alle Liebe dieser Erde schenk ich dir, schenk ich dir. Du sollst nie mehr einsam werden, was auch kommt, das glaube mir. Alle Liebe dieser Erde findest du allein bei mir. Alle Liebe dieser Erde will dafür auch ich von dir. La 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 la. Glaube mir, alle Liebe dieser Erde findest du allein bei mir. Alle Liebe dieser Erde will dafür auch ich von dir. Alle Liebe dieser Erde will dafür auch ich von dir.
Ja, Edi, wir starten jetzt mit einigen Geschichten aus deinem Leben. Alles können wir natürlich in dieser Stunde nicht unterbringen, weil da hast du, glaube ich, ein bisschen zu viel erlebt. Aber beginnen wir mit einigen Kindheitsbegegnungen. Zum Beispiel Gedankenauszeit beim Kuhhüten steht auf meinem Zettel. Was war denn da? Was ist denn da passiert?
Ja, eins von meinen Aufgaben, ich war ja selben der letzte, der Nachbrenner sozusagen, steht im Buch drin, warum ich überhaupt auf die Welt gekommen bin, war ein reiner Zufallstreffer, ich und meine Mutter gerettet. Und da hat eben, haben wir eine Pinzgau-Kuh gehabt, aber die ist so eine nette Kuh gewesen. Aber hat hinten so eine Höcker gehabt, da hast du gekind einen Hut aufhängen. Und mit der habe ich aber gemüsst über die Gleise umgehen. Und hinten nachher haben wir in der Wiese die einzige Kuh, was wir gehabt haben, habe ich da gekittet. Natürlich bin ich da in die Wiese eingelegen und habe natürlich in die Wolken reingeschaut, die Wolkengebilde, was sich da so ergeben haben. Und haben schon geträumt von einer weiten Welt, wo ich ein bisschen umreisen wäre. Und habe natürlich übersehen, dass auf einmal die Kuh zu den Nachbarwiese gegangen ist und da hinten umraufen angefangen hat. Dann habe ich mir mit Stecken dazwischen fahren und habe dahinter getrieben. Das Wildeste ist gewesen für mich selber, alle, weil wenn es so in Herbst ausgegangen ist, wo für den rauen Nebelschwaden so aufgezogen sein und feucht und kalt worden ist, die Wiese, die Tropfen haben angefangen und nachher ich mit den Stiefeln Blechfüße drinnen. Kalt ist gewesen. Dann habe ich gesehen, wie mein Pinzgauer Kuh am Fladen gesetzt hat. Am frischen Rach ist aufgegangen. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, nochmal, das ist eine super Idee. Zieh die Stiefel aus und bin Paarfüße da in den Dampf reingestiegen. Mensch, ich spiele heute noch, es war mir gefiel, was in meine Füße aufgestiegen ist, bis zu die Arbeitsschlaufe. Was dann auch Verfolge gewesen ist, das kennt ihr euch selber vorstellen, weil angenehm ist für den Bruder nicht gewesen, was ich da von Dreck heimgezahlt habe.
Ja. Und die Nase hast du wahrscheinlich auch müssen zuheben. Ne? Ja. Ja, schöne Geschichten. Die Schule und die Lehrzeit. In der Schule, ja, da hat es ja auch einiges zugetragen, ne?
Ja, wenn man denkt, das Wächterhäusl ist unten am Talende gewesen und die Schule ist oben am Berg gewesen. Das heißt, ich habe hin und retour, seien es 4 Kilometer gewesen, was ich gegangen bin. Und früher hat es nicht so einen Schrank gegeben in der Schule, wo alle Kinder reingegeben, sondern irgendwie müsste einen Rucksack tragen. Und da ist alles drinnen gewesen, weil wenn man was vergessen hat, dann ist man wieder zusammengeschissen worden für die Lehrer. Und wenn man da jetzt in der Schule gewesen ist, na, natürlich ist klar, bei 20, 30 Schülern in der Klasse ist natürlich für einen Lehrer, der ist ja verzweifelt dabei. Und da ist immer nur, also mit Gewalt übergegangen. Entweder, jeder kann sich erinnern in der Schule, den Meterstab mit den Vierkanter. Und da ist natürlich mit Gewalt, Dalf, hat man schon eine wieder aufgekriegt.
Ja, ja.
Und nebenbei hat es also bei uns eine Lehrerin gegeben, die hat an seinen Ring oben gehabt, also einen Bauernring mit einem Edelstein drauf. Und wenn die Zitrana angefangen hat auf den Ring, dann hat man schon gewusst, hätte es wieder einen auf den Zutz kriegen.
Ja, ja.
Und die hat ausgezogen und hat genau gewusst, wo am Schädel die empfindlichste Stelle war. Palf, und man hat schon wieder einen Pinkel oben gehabt.
Ja, das war leider Gottes früher so, da spricht man aus der Seele, ich kenne das auch aus meiner Zeit noch. Das war halt damals scheinbar in allen Schulen so. Das ist ja heute alles Gott sei Dank nicht mehr der Fall, das muss man wirklich sagen. Nicht? Die Zerstörung der Drehbank, was muss man sich denn da drunter vorstellen?
Ja, in der Firma selber hat also der Meister, das war sein Lieblingsstickel, die Drehbank, die hat nur mit Keilriemenscheiben angetrieben gewesen und dort nur er selber gedurft drauf sein und dran und auch gesehen hat nur gedurft. Bis zum dritten Lehrjahr habe ich die Drehmaschine nie gesehen, nie gedurft angreifen und bis halt der Teufel hoben will in der Berufsschule, ist halt einfach zum Drehen gewesen. Dann hat der Fachlehrer gesagt, so, heute werden wir beim Wendeisen hinten in Griff aufmachen, aufrändeln. Ich natürlich keine Ahnung gehabt, jetzt sind ja die 4 Schüler angestanden und ich bin alle wieder weiter hintergegangen. Und einmal bin ich halt der Letzte gewesen und hat der Lehrer mit Zuchen gestoßen und hat gesagt, so, hey, Edel, mit dem Zuschauen wird es nicht werden. Und der ist verschwunden. Und die haben dann nur einige Draht, wahrscheinlich wäre ein falschen Vorschub erwischt haben oder irgendetwas. Das hat jedenfalls geduscht und gekriegt. Und das Wendeisen der Amerikaner hat es also einen Teil zerlegt und eine Scheibe ist hinbauen, geklischt hat es. Ich bin gestanden wie eine Salzseile. Und geblärt habe ich wie Rotz und Wasser ist mir aus Ohren gekommen. Und das muss ich ehrlich hoch anrechnen. Der Lehrer, der ist hergekommen zu mir, hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, mach da nichts draus, es hat sich keiner verletzt und der Schaden, das riecht man schon in der Schule so her. Das ist für mich ein Erlebnis gewesen, wie also ein Lehrer sein soll.
Ja, ja. Ja, es gibt natürlich gute Leute auch, muss man wirklich sagen. Nicht, aber ein bisschen was kaputt machen hat man wohl müssen dürfen. Ich meine, sonst kann man es nicht erlernen. Das wird wohl nicht funktionieren. Nicht?
Ja, aber ja. Ein Drehbank ist natürlich schon ein bisschen was wert
gewesen. Ist schon klar. Machen wir eine kurze Musikpause.
Dann seh ich die Wolken, die über uns sind, und höre die Schreie der Vögel im Wind. Ich singe aus Angst vor dem dass nichts geschieht. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Ich weiß, meine Lieder, die ändern nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich
ja, Eduard, ein großer Teil deines Lebens hat sich natürlich beim Bundesheer abgespielt und da hat es natürlich auch die eine oder andere Geschichte gegeben. Ihr wart auf Milizeinsatz in Mariahilf, in meiner Heimat. Da bin ja ich daheim gewesen, lange Zeit. Wann war denn das?
Ja, das ist in die Jahre gewesen, so in die 77, 78 haben wir angefangen. Das wird in die 80er Jahre gewesen sein, weil es hat gedauert bis 2001, die ganzen Truppenübungen. Und da haben wir halt natürlich drin umeinander gekämpft. Es waren 270 Soldaten, davon drei Aktive. Der Spieß, das haben sie mir eingeteilt dazu. Dann war der Kommandogruppenkommandant und ein Nachschubler war. Der Rest von Kompaniekommandant bis alle, die Manda. Und in St. Jakob war es eben ja noch katholischen, das ist auch gut, wie jetzt ist. Ja. Das heißt also, das sind alle früh gewesen, dass die Soldaten gekommen sind mit 270 Leuten. Ich kann mich noch erinnern, dass seine Familien in die Keller gezogen, in die Strudel gezogen, die Stohlause. Ich wollte, dass sie Leute Zimmer vermieten, weil sie gewiss haben, wenn die 10 Tage um sein, dann hat das Bundesheer gleich alles ausgezahlt.
Ja. Warum seid ihr eigentlich ins Defrickental da gegangen damit, mit dieser Aktion und nicht, sage ich mal, nach Oberdiliach oder nach Bregraten?
Ja, nein, das ist aufgeteilt gewesen. Osttirol, es war selben Jahr der Kalte Krieg, das heißt, Italien ist unser Feind gewesen und da sind also verschiedene Kompanien aufgestellt worden. Katitsch, St. Jakob sind wir gewesen, Obfaltersbach, Außerfilgraten, es sind verschiedene Standorte gewesen und wir sind eben die dritte Kompanie gewesen von Jägerbataillon 641.
Okay. Da hat es natürlich auch die eine oder andere Geschichte gegeben, zum Beispiel am Grimhof, oben im Ortsteil Trogach. Da war es hier oben, da hat es ja damals noch keine Straße gegeben. Das ist ja der höchstgelegene Weiler im Defrickental auf 1600 Meter. Was ist denn da passiert alles?
Also? Ja, da hat es eines Tages bei einer Übung hat's geheißen, so am Stall aus Sattel ist der Feind durchgebrochen, wir müssen jetzt aussiedeln. Der Kompaniekommandant, muss ich sagen, ein super Kompaniekommandant gehabt mit den Stellvertretern. Und die haben gesagt, alles schon organisiert, wir gehen zum Grimhof in den höchsten Hof auf. Und das Gerät, alles, was wir haben, das wird alles verladen. Hier unten neben der Straße ist ja die Seilbahn aufgegangen, also eine Holzkutte, was gewesen ist. Und zusammen haben wir das ganze Gerät aufgetan und dann ist beim Grimhof oben haben sie das Lifthitel gehabt. Mhm. Die Leute sind hinten, die beim Steig, hinten von der Kirche auf Oberrote aufgegangen. Das ist ein Korensteig gewesen, so schwer da ja nichts. Ja. Und bin ich oben in die Lifthitel reingegangen, Dann ist er so ein kleiner Bub gewesen, der sofort auch geholfen hat mit der Windjungenantrieb. Und der ganz entgeistert hergeschaut und hat sich gedacht, was tun denn so viele Salaten da bei uns da oben?
Ja.
Und ich habe einen Sack gegriffen, habe ihm also so einen Schokoriegel gegeben und der hat wahrscheinlich auch noch nie etwas gesehen von sowas, ein Schokoriegel. Und dann hat er ganz verdottert, hat er gesagt, Dankeschön.
Ja, ja.
Und wir sind dann im Wald reingegangen, sind dann da gelegen im Wald drinnen und auf Nacht, muss ich ehrlich sagen, der Grimm-Mutter, die war eine super Bäuerin, sind wir vereinzelt wieder auf den Hof hintergegangen und dort die Grimm-Mutter für uns alle gekocht, wir haben uns anständig angegessen, für das bin ich heute ja noch dankbar. Das war also beim Grimmhof oben und nochmal aufs Liefkittel hinterzukommen. Der kleine Bue, der war wahrscheinlich so begeistert, dass er über Jahre ein ganz armes Berufsleben von Soldaten angefangen hat, Vorlehrer und Vorschullehrer als er angefangen hat, waren dann auch in mein Team dabei. Und wie ich in Pension gegangen bin, hat er also mein Hocken übernommen.
Ja.
Somit hat sich der Kreis geschlossen.
Ja, das können wir ruhig genommen auch, glaube ich, sagen. Das ist der Andreas Grimm. Wir kennen ihn selber persönlich sehr, sehr gut. Und wenn er uns vielleicht jetzt zuhört, hat er einfach einen lieben Gruß an ihn schicken nach Hopfen.
Ja, genau. Ja? Alles Gute, Anda.
Ja, fein. Ja, Auslandseinsätze, darüber darfst du nicht reden, glaube ich. Gell? Das ist alles Tabuthema.
Nein, ich bin also fast ein Jahr war in der Präsidialabteilung oben und da habe ich verschiedene Sachen gemacht mit verschiedenen Leuten und da habe ich Verschwiegenheitserklärungen unterschrieben und da darf ich eigentlich nichts sagen.
Ja, ja. Auf meinem Zettel steht der Ausbruch. Was war denn da? Was ist denn da passiert? Auch in Mariahilf, glaube ich.
Beim Ausbruch, ja. Am Anfang natürlich, ich glaube, bis die Leute sich alle zusammengekraft haben, ist dann auf Nachbar leer sollen und da ist vorbei ist gewesen, seine Leute halt die wohl drinnen, waren ja früher großteils ein ganzer Haufen. Und dann sind sie halt ein bisschen, haben sie über den Durst getrunken und da haben wir halt gemäß den einen oder anderen einsperren, haben wir hinten also ein kleines Loch gehabt und da haben wir extra innen der Vergitterung aufgemacht, wo sie früher die Erde durchgeworfen haben, also ein Wurfgitter aufgenagelt. Und dann haben wir natürlich einen Eingesperrter gehabt, der hat getobt da drinnen und geschrien. Und wir sind auf der Südseite gewesen, Polizei, Militärstreife, Kompanie, kann man auch da, die sind beieinander gewesen und geredet, was man jetzt eigentlich tut mit den Haberern. Nicht? Und auf einmal hat es eine Dusche und einen Clash gemacht, das Fenster zusammen, den Gitter ist dahergekommen und der ist auf einen Salat aufgeflogen. Die Polizei, wir sind alle gestanden, starr wie eine Sollzeile. Und die Polizei und die Militärstreife, der Streife haben wir nachher gleich die Handschellen angelegt und eines Auto und weg war er. Erst Jahre später habe ich dann gefragt, dass er eine hohe Geldstrafe gekriegt hat und das war eben ein Zeitpunkt, wo eben der Kompaniekommandant die Möglichkeit gekriegt hat, höhere Strafen auszusprechen und somit ist das alles vorbei gewesen. Wir haben nie mehr einen eingesperrt gehabt.
Wie lange warst du überhaupt beim Bundesheer generell?
Ich bin eigentlich 43 Jahre beim Bundesheer gewesen. Weil es mir gefallen hat und ja, wir haben mit der Vorschule vieles erlebt. Wir sind eigentlich ein eigener, ein eigenes Team gewesen in dem ganzen System, weil wir ja eigentlich für 13 verschiedene Einheiten zuständig waren, um die Kraftfahrer auszubilden.
Ja, ja. Warst du ein strenger Vorgesetzter oder warst du eher sehr zugänglich oder wie warst du?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich eigentlich für dein Erlebnis, für der Drahtbank vom Lehrer, das hat mich mein ganzes Leben verfolgt, wo ich gesagt habe, pass auf, du kannst gleich mit reden und mit gut sein, kannst ja die Leute motivieren dazu und deswegen haben wir alle beim Lehrtrupp wieder Vorlehrer und auch bei den Kompanien wieder Vorlehrer dazu gekriegt, weil sie gesehen haben, dass bei uns eigentlich kameradschaftlich übergegangen ist.
Ja. Ich darf eine Geschichte kurz dazu erzählen. Ich habe ein bisschen schlechtere Erfahrung gemacht. In Salzburg war ich, in Sitzenheim. Und da haben wir dann einmal das erste Wochenende waren wir alle dort geblieben. Und das zweite Wochenende haben wir bei der Befehlsausgabe, hat der Spieß gesagt, die Hälfte der Burschen darf heimfahren und die andere Hälfte bleibt da. Und dann haben wir uns da aufgestellt und dann hat er angefangen, heim, da bleiben, heim, da bleiben, heim, da bleiben und so weiter halt, nicht? Und neben mir ist ein Kollege gestanden aus Nordtirol, aus Zirl, und dem seine Freundin war als Au-pair-Mädchen in Amerika ein ganzes Jahr, und ist genau auf das Wochenende heimgekommen, und er wollte unbedingt heimfahren dürfen, damit er sie wieder trifft, nicht? Und ihm hat es aber getroffen, dass er da bleiben muss. Da sind wir dann noch sofort zum Rapport gegangen und habe gesagt, ich bleibe für ihn da und der soll heimfahren. Und der Spieß gesagt, nein, keine Chance, das tut er nicht, das lässt er nicht, das ist das Ergebnis, ist ja so. Und ich habe müssen heimfahren und der hat nicht dürfen. Das habe ich nie verstanden, mein ganzes Leben nicht. Das hat mich sehr beschäftigt, dass man menschlich so komisch reagieren kann. Nicht? Das ist ja nicht richtig.
Gibt es wohl heute noch so eine Leute.
Okay, und dabei belassen wir es auch. Jetzt machen wir wieder eine kurze Pause und dann reden wir über deine Fahrschullehrertätigkeit.
Bleib ich, so bin ich gern und so bleib ich. Außen wird mich das Leben schon zeichnen, aber tief in mir drin bleib ich so, wie ich bin. Was ich nicht mag, ist mein Ding. Dies, was man taugt, darum streit ich. Manchmal könnt ich grad verzweifeln, aber dann seh ich ein, so wie es ist, so mag's bleiben. So bleib ich, so wie ich bin, so ist gut. Ich lebe mein Leben und freu mich, dass ich so sein darf. Bist gescheiter, stell ich mich an, sag das weiter. Das Backerl brauchst du nicht zu tragen, aber mach mich nicht schlecht, dies ist alles, was ich möchte. So so wie ich bin, so ist gut. Ich lebe mein Leben und freue mich, dass ich so sein darf. So wie ich bin, dass ich so sein darf.
So, Edi, du warst ja auch Fahrschullehrer, auch eine lange Zeit, glaube ich, gell? Und da gibt's natürlich auch einige Geschichten. Es hat sich auch das sehr, sehr verändert, die Fahrschultätigkeit. Heute müssen wir die viele Stunden machen. Wir früher haben Gott sei Dank nicht so viel gebraucht. Wir haben nicht müssen auf die Autobahn fahren und was immer soll's. Bei uns hat es auch keinen Unterschied gegeben, ob man ein Automatikauto hat oder sonst was. Auf jeden Fall, es gibt bei dir nette Geschichten und eine Geschichte ist, da steht auf meinem Zettel Herztropfen für die Oma. Was war denn da?
Ja, ich war eigentlich von 1979 bis 1989 war ich also bei der Vorschule Bergmeister. Danach bin ich dann zur Vorschule Greider Elisabeth, die hatte die aufbauen geholfen von der Vorschule Bergmeister und danach bin ich bis 2010 über den Konchi der Seppel gewesen. Da ist ganz ein Haufen, weil dazwischen was reingekommen und weil du gefragt hast, das mit den Herztropfen. Bei der Vorschule ist meistens das so gewesen, dass wenn ich heute der Prüfer und der Vorlehrer nichts zu sagen gehabt hat oder was, dann ist der Vorsteller einfach geradeaus weitergefahren. Mhm. Und wir sind da die Runde auf Beckezobel gefahren, die Straße steht heute noch und das Verkehrszeichen gibt es heute auch noch. Und auf einmal ist der Vorsteller einfach rechts geblinkt, zack, und fährt in die Straße eine, Durchfahrt in beiden Richtungen verboten, ausgenommen Anrainer. Der Prüfer sieht im Spiegel, große Augen, ich schaue ihn an, auf einmal der Vorsteller rechts geblinkt, Alarmblinkanlage Knopf, er war super, steig aus, springt zu einem Haus hin, leitet, kommt eine alte Frau raus, die geht da hinten in Gang, eine fertig, die war weg. Auf einmal noch ein paar Minuten kommt er raus, kommt sein Auto hin, die Tür auf, macht alles vorschriftsmäßig, startet da und fährt weg mit Blinker, sogar Mensch, das Heckekind hätte blöd ausgehen, ich habe die Herztropfen für die Oma vergessen. Der Prüfer, habe ich gesehen, im Spiegel hat gelacht, irgendwas lachen. Wie wir beim Bergmeister wieder hintergekommen sein und angepackt hat, hat der Prüfer gesagt, Prüfung hast du bestanden, aber jetzt, bevor ich heimgehst, kaufst du einen Blumenstrauß für die Oma und der bringt sie noch und sagst Dankeschön. Der Vorsteller hat dann rot Blut zerkriegt, also somit hat er gewusst, wir haben es auch überriesen, was er getan hat.
Ja, nette Geschichte, ne? Unglaublich. Was ist denn passiert, wie die Traktorverladung fast das Ende gewesen wäre?
Ja, wir haben also ja beim Außenkurs, haben wir Samstag 7 Außenkurse gehabt, da haben wir also einen Anhänger, haben wir die Motorradl oben gehabt und am LKW den Traktor. Das heißt, wir sind mit dem, der Karl und die sind da Samstag so, weil zu den Außenkurse gefahren und da haben wir alle von 8 bis um 12, bis die Glocken waren, haben wir da Ausbildung gemacht. Und da beim Foltersbruch auf ist einmal zu Schnee angefangen, ein bisschen zu schneiden und da oben hat 10 cm Schnee gehabt. Jetzt, wie ich mein Motorradl fahren, alles schon fertig gehabt habe, es ist alles gut umgegangen. Der Karl hat die Traktorausbildung gemacht mit Anhänger. Habe ich schon lange aber gehört, der kommt nicht über die Rampe auf, der kommt nicht über die Rampe auf. Dann bin ich hin zu Karl und dann gesagt, hey, auch du, da musst du mit Schwung auffahren, anständig anbeißen. Dann hat er gesagt, ja, wenn du meinst, dann musst du es tun, nicht? Ich bin aufgesessen auf den Traktor, hintergefahren bis zum Bauer, das gibt's heute alles nicht mehr, die Rampe gibt's nicht mehr und den Bauer gibt's nicht mehr. Und ich habe gesagt, im zweiten Gang eine Kupplung raus und Vollgas auf, der Sessel hat so vibriert, das Lenkrad und ich wusste, es ist Allradler gewesen. Und ich müsste festhalten und auf die Laderampe von LKW, boom, vorher auf die Seitenwand hin und von der Wand aufgekrallt. Wie ein halbes oben war, habe ich gewusst, so Badepedale rein, Kupplung, Bremse rein. Und dann habe ich hintergeschrien, Karl, Bordwand zu. Wie ich gehört habe, dass die Klappe zugefallen ist, das Eisenzapfel, habe ich gewusst, so, und jetzt lasse ich die Kupplung aus. Habe ich den Traktor angewirkt, dass er mir ja nicht anfährt, irgendwas. Wie er dann oben geflogen ist, hat der Karl gesagt, hey, schau mal hinter. Ich schau hinter. Denke mir, bist du deppert worden. Habe ich in meiner Wucht, habe ich den LKW auf 1,5 Meter von der Rampe weggeschoben, was oben bei meinen Synapsen los war. Kein Überrollbügel, kein Führerheißel. Mein Knack war hinten auf der Rampe angeknackt gewesen. Nachher sind wir heimgefahren sein, kein Wort beide geredet. Mitten in der Fahrt hat auf einmal der Karl gesagt, heute hast du wieder 15 Engel gehabt, nicht nur einen. Dann habe ich, mein Blödsinn, jungen Wahnsinn, habe ich gesagt, Mut kann man nicht kaufen.
Ja, nett. Ja, unglaublich, ja. Machen wir wieder eine kurze Pause und dann haben wir natürlich den nächsten Einstieg.
Blühen in voller Pracht.
hat nicht bedacht, sein Bestreben nach Reichtum, eine Welt, die ihm nicht gehört, hat er beinahe seine Heimat zerstört. Wenn die Berge nicht mehr schweigen und der Wind erzählt ein Lied, ja, von längst vergangenen Zeiten, da war der Friede und der Krieg. Dort, wo früher noch die Menschen kämpften um das täglich Brot, wo der Herrgott ihnen da war, auch in allerhöchster Not.
Edi, wie ist denn das Buch entstanden? Du hast alles Erlebte niedergeschrieben und alles in einen Ordner gesammelt, hast du mal gesagt, oder?
Ja, das habe ich Ihren Olber schon geschrieben, weil als alter Sprichwort, wer schreibt, der bleibt. Nicht? Mhm. Deswegen habe ich Olber schon geschrieben und in den Orden eingetan. Und dadurch, dass ich immer noch mit Aktiven und Milizsoldaten und mit den zivilen Vorlehrern übereinander bin, haben sie gesagt, jetzt hast du ein Bier geschrieben, schreib einmal über unser Buch. Und so ist das Buch zustande gekommen und haben ein Manuskript gehabt. Und haben aber schon 4 Verlage gehabt, was Interesse gehabt hätten. Und da sind wir eben mit Robert Hatzer zusammengekommen und der hat gesagt, nein, das lassen wir nicht aus, das bleibt bei uns in Osttirol und das wird über einen Verlag Osttirol gemacht.
Mhm,
und klar. So ist es zustande gekommen.
Ja, fein, das vorhergehende Buch war ja auch über den Verlag Osttiroler Bote, nicht? Ja, sowieso. Seit Anfang November, glaube ich, ist das Buch am Markt, oder?
Ja.
Mhm. Erhältlich wo überall?
Bei der Osttiroler Bote, bei der Tirolia und bei mir selber kann man es auch besorgen und beim Interspar.
Aha, okay. Jetzt reden wir gerade einmal ein paar Worte generell zur Veröffentlichung eines Buches. Das ist ja alles nicht ganz einfach. Das kann man sich ja vielleicht als Laie nicht vorstellen, wie das alles gemacht werden muss. Du hast ja eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Was heißt das? Was unterschreibt man da?
Das heißt also, über die Vereinbarung, über den Vertrag und über das ganze Zeugelwerk ist also nur eine Sache zwischen dem Verleger und zwischen den Autoren und deswegen ist das eigentlich, geht das eigentlich gar kein was an, wie das eigentlich, wie das da eigentlich mit dem Verlag zustande kommt.
Ja, ja. Über einige Begebenheiten in deinem Leben darfst du ja nichts sagen. Das ist so, speziell was das Bundesheer betrifft. Und über die eine oder andere Situation, da willst du nichts sagen, hast du mir gesagt, weil das behältst du lieber für dich, oder? Es gibt sicher Sachen, die gehen niemand was an, oder?
Ja, zuerst ganz richtig. Ja, weil oft einmal einige Sachen kann man nicht reden, außer wenn man zu zweit unter die Augen ist oder zu viert. Ansonsten ist es gescheiter, man sagt es nicht, weil es sollte man ja in Herzen tragen.
Ja, richtig. Ja. Ich bin einmal vor einigen Jahren mit meinem Bruder, wir machen immer einen Bruderausflug, der Arthur und ich, und dann sind wir in Bulgarien gewesen, auf dem Goldstrand. Und da haben wir die Ziermann und die Gitarre mitgehabt. Und da haben wir eine Woche Urlaub gemacht und da hat sich auch einiges ergeben. Und dann sind wir heimgekommen und dann haben die Freunde gesagt, hat es keine Fotos gemacht und so weiter. Und dann haben wir gesagt, hat der Arthur gesagt, nein, wir haben keine Fotos gemacht, wir haben uns alles gemerkt. Und das ist auch eine Geschichte, die ich nie vergessen werde. Ja, was braucht es dazu im Leben? Mut, Fleiß und Tatendrang, oder? Willst du auch sagen?
Das ist ganz wichtig, ja. Und vor allem der Neid anderer, was einfach gang und gäbe ist, sobald du irgendwo in einem Rampenlicht stehst, spielt im Leben auch oftmals eine große Rolle. Aber man sollte sich dadurch ja nicht unterkriegen lassen.
Ja, sicher, ja, ja. Und irgendwann kommt für jeden die Zeit des Erfolges und der Genugtuung. Das ist auch ein Leitsatz, den du deinen Söhnen, glaube ich, weitergegeben hast, ne?
Ja, das ist ganz wichtig. Sache sein und dabei bleiben. Und es kommt für jeden die Zeit, wo einfach einer daherkommt und das weiterhilft. Und dann weiß man, für was man gekämpft hat.
Ja, es liegen ja Menschlichkeit und Unmenschlichkeit oft sehr nahe beieinander. Es gibt halt im Leben immer wieder Leute mit unterschiedlichen Charakteren. Mein Leitsatz heißt aber immer, so wie man im Wald eine schreit, so kommt's zurück. Glaubst du mal
das auch? Genau so ist es.
Ja, ja. So, jetzt machen wir noch eine kurze Pause und dann haben wir eh schon den letzten Einstieg.
Seine sentimental, wirst mag ei sorgen, egal. Möcht trotzdem mal drüber reden, was ma bedeutet in mein Leben. Das soll a wichtigste zuerst, aber wenn's das net so gern hörst. Ich hab und es ist, was zählt, den besten Vater der Welt. Du hast mir immer das Gefühl gegeben, hey, ich bin und bleib für dich okay. Was ich als Andrat hab, so in mein Leben, das Gefühl, das hat mir so viel gegeben. Blut in meinen Adern, hab deine Züge in mein Gesicht, was ja auch jeder sieht. Vater, 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 und ich trag stolz deinen Namen, und was sie von mir inhaliert hat. Hab mich oft hart an dir grieb, dein Aussag ist immer blieb. Mach's nicht mir als lieb, nur recht, bleib du selber und echt. Immer gewusst, dass ein junger Mann nur dann groß und stark werden kann, wenn man ihn erwachsen lässt, auch wenn man stutzt manchen aus. Von dir inhaliert hoch, vergesst.
als ich dir nie. Vergess ich dir nie.
Edi, es gibt eine Buchpräsentation am Donnerstag, am 11. Dezember um 16 Uhr im Tirolerhof in Dölsach mit dir, und durchs Programm führt in bewährter Weise der Robert Posenik. Da wirst du natürlich die Leute auch dazu einladen, oder?
Ja, da habe ich einen ganzen Haufen Schmankerlein parat. Mein lieber Freund.
Alles wirst du auch nicht erzählen können, weil das, die ganzen Geschichten, was im Buch drin sind, die füllen halt ein paar Stunden, aber sie können ja das Buch kaufen, meine Damen und Herren. Das ist auch klar, nicht? Ja, Edi. Jetzt müssen wir uns leider verabschieden. Die Zeit läuft uns immer wieder davon. Ich bedanke mich, dass du heute mein Gast warst. Es war sehr amüsant mit dir. Ich wünsche dir zum einen eine hohe Verkaufszahl des Buches und zum anderen natürlich viel Gesundheit weiterhin. Vergelt's Gott, alles Gute und eine besinnliche Advent- und Weihnachtszeit.
Ich danke dir, lieber Robert, für die Einladung und allen Zuhörern Frohsinn und Gesundheit auf euren Wegen sowie ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest.
Das, meine Damen und Herren, war unser heutiger Sonntagscocktail. Diesen können Sie, so wie alle Cocktails der letzten Jahre, im Internet nachhören oder den heutigen auch am kommenden Dienstag um 20 Uhr. Am kommenden Sonntag gibt es die nächste Ausgabe unserer Sendung. Dann zu Gast ist passend zur Adventzeit Bernd Droger aus St. Jakob. Er betreibt seit 26 Jahren einen Stand am Christkindlmarkt in Lienz. Seine Kartoffeln mit Speck und Sauerrahm sind ja weit über die Grenzen hinaus bekannt. Und auch den Deferecker Senf kennt man inzwischen in ganz Österreich. Mit ihm werde ich dann am kommenden Sonntag darüber reden. Jetzt geht's bei uns weiter mit Country-Musik mit Kollegen Hans Mayer. Und ab 14 Uhr darf ich heute Ihr Begleiter sein beim Radio Osttirol Wunschkonzert. Die Vanessa ist schon da und nimmt ihre Grüße und Wünsche gerne unter 0848 52 70 300 entgegen. Also in einer Stunde, wenn Sie wollen, hören wir uns wieder. Bis dahin sagt Robert Wieser wie immer um diese Zeit. Viertenk und Servus.